Landmensch.
Lebenswerte Räume.
Reinhören.
Und wir haben zwei Studiogäste heute eingeladen in unser riesen 80 Quadratmeter Studio, weil wir brauchen jetzt viel Luft. Und da haben wir jetzt den großen Bewegungsraum im Kulturladen nutzen können. Und wir sind an beiden Ecken des Raumes hier zu viert im Studio. Und wir haben einen Gast. Und das Tolle ist, unser Gast kann sich auf Serbisch, auf Arabisch und auf Deutsch vorstellen. Wir hören mal, wie das klingt.
Zdravo, zovem se Sara, imam 17 godina i rođena sam u Siriji u Daraa. مرحبا انا اسمي ساره عمري 17 سنه مواليد سوريا درعا. Hallo, mein Name ist Sarah, ich bin 17 Jahre alt und bin in Syrien in Daraa geboren.
Jetzt ist natürlich die erste Frage, warum kannst du Serbisch, Arabisch und Deutsch? Warum ist das so, dass du diese drei Sprachen sprichst?
Also, meine Eltern und ich kommen aus Syrien und zu Hause sprechen wir dann Arabisch. Ich bin in Serbien aufgewachsen, seitdem ich 5 war bis zu meinem 11. Lebensjahr. Und dann bin ich mit 11 nach Deutschland gezogen und wohne hier seit ungefähr 6 Jahren.
Jetzt haben wir glücklicherweise noch einen anderen Studiogast, ähnlich alt wie du. Und wir hören mal die Heimatsprache, wie sie sich vorstellt.
Marhaba, ismi Katrin, ana min Surya. Hallo, ich bin Katrin, bin in Syrien geboren, in Damaskus, und bin 18 Jahre alt.
Oh ja, und wie lange bist du schon in Deutschland?
Seit ungefähr 3 Jahren.
Und man hört keinen Akzent. Ich finde das unglaublich. Also wie ein Mensch nach 3 Jahren akzentfrei sprechen kann. Also wenn ich das nicht wüsste. Und wenn du dich mit mir unterhältst, ich würde nicht auf die Idee kommen, weil man hört es nicht. Ich finde es irre. 3 Jahre ist echt verrückt. Ihr seid beide auf einem Gymnasium hier in Bremen.
Richtig.
Ne? Du hast noch das syrische Schulsystem mitgekriegt.
Ja.
Erzähl uns mal bitte, was würdest du sagen, ist anders in der syrischen Schule als in der deutschen Schule?
Ich habe das Gefühl, dass alles anders ist als hier. Als ich in Syrien war, war das so, dass Schulen nicht so gut wie hier sind, weil der Krieg hat Effekte auf die Schulen auch, nicht nur auf Menschen.
War das so, dass auch als du in die erste Klasse gegangen bist, dass es da schon Bürgerkrieg gab?
Nein.
Da war das noch verhältnismäßig friedlich? Oder würdest du sagen, da war wirklich noch alles in Ordnung?
Ja, da war alles in Ordnung. Und damals war es so, die Situation war ganz viel besser als jetzt. Und die Schulen auch waren viel besser.
Beschreib mal, was erinnerst du noch aus deiner Grundschulzeit in Syrien?
Ich war in einer privaten Schule. Wir konnten die Kosten bezahlen. Es war ganz okay bei uns. Meine Mama hat viel gearbeitet, mein Vater auch. Es war ganz gut. Ich konnte ganz viele Sachen lernen. Ich konnte Englisch, Französisch und alles anders gut lernen. Aber als ich in der 5. Klasse war, sollte ich nach einem anderen Stadtteil ziehen, weil der Krieg angefangen hat. Und es war ganz schlimm, weil da gab es Bomben und es war gar nicht sicher und so. Aber es war auch nicht sicher in den anderen Stadtteil. Also ja, es gab Gewalt in der Schule. Ich war nicht mehr in eine private Schule, weil wir konnten die Kosten nicht mehr bezahlen und so. Und es war ganz schlimm mit den Lehrern und so. In der 6. Klasse wurde ich mit einem Lineal geschlagen auf meine Hände, weil ich habe nichts gemacht, aber trotzdem, ja. Und die Lehrer, also die sind ganz schlimm, nicht alle, aber die meisten sind sehr, also die sind nicht gut. Ja, also sie wurden auch nicht so gut von unserem Staat behandelt, weil sie bekommen ihr Geld nicht so wie hier zum Beispiel. nicht genug Geld. Meine Mama war eine Lehrerin. Sie hat sehr viel Mühe gegeben, aber sie kriegt nichts zurück manchmal. Und es gibt ganz selten, dass Lehrer so gut sind. Und ja, man musste in Syrien zum Beispiel alles auswendig lernen. Man muss nichts verstehen, lernen einfach auswendig. Aber hier muss man das verstehen, man muss analysieren, man muss sagen, ja, okay, da gibt es einen Baum. Das sagen wir in Syrien, da gibt es einen Baum, fertig. Aber hier muss man sagen, ja, da ist ein Baum, da wächst was und so weiter und so fort.
Sarah, du hast ein ganz bisschen noch syrisches Schulsystem erlebt oder gleich serbisches?
Nein, ich habe kein syrisches Schulsystem erlebt. Also ich war ja 5 Jahre alt und wurde dann direkt in Serbien eingeschult.
Ja. Und gab es bei dir sowas wie Kindergarten, Vorschule oder sowas? Oder ist
ja,
das nicht üblich?
Doch, es war möglich, aber meine Eltern wollten nicht, dass ich auf einen Kindergarten gehe. Deswegen sind zu mir nach Hause Lehrerinnen gekommen, so 3 Stück in der Woche, 3 verschiedene. Und jede von denen hatte verschiedene Aufgaben sozusagen. Die eine hat Englisch mit mir gelernt und die andere hat Serbisch mit mir gesprochen, damit ich die Sprache so ein bisschen lernen kann. Aber so richtig grammatikalisch oder so haben wir nicht gemacht. Und ich habe einfach manchmal gar nicht verstanden, was die Serbisch-Lehrerin von mir wollte. Also ich habe mich auch nicht mit ihr auf Serbisch unterhalten. Und eine von denen ist einfach zum Spielen nach Hause gekommen. Wir haben dann zusammen einkaufen gespielt oder was auch immer. Und ja.
Aha. Was würdest du sagen, wenn du so das serbische Schulsystem und das deutsche vergleichst? Was war anders in Serbien als hier?
Also es gibt schon Unterschiede von Serbien und Deutschland. Zum Beispiel in Serbien fand ich das Schulsystem viel strenger als in Deutschland. In der Grundschule zum Beispiel von der 1. bis 4. Klasse. Also ich war auf einer Schule, die von der 1. bis 8. Klasse ging. Und dann in der 8. Klasse muss man schon einen Abschluss machen, was sozusagen deine Richtung im Leben bestimmt. Das heißt, es war ein großer Druck auf die Schüler da, weil man musste eine bestimmte Punktenanzahl sammeln, damit man auf ein Gymnasium kommt. Und dieses Gymnasium war dann in eine bestimmte Richtung gerichtet, zum Beispiel Mode und Design oder auch Pflege und Informatik etc. Das heißt, man musste sich schon relativ jung entscheiden, was man im Leben machen möchte.
Was war deine Richtung? Wohin tendiertest du damals?
Also ich wollte in die Pflegerichtung gehen, weil ich eine Ärztin werden wollte. Ich möchte immer noch eine Ärztin werden, aber ich habe jetzt auch sozusagen mehrere Pläne und mehrere Richtungen entdeckt, die mir auch gefallen. Und deswegen bin ich ein bisschen, ja, verwirrt oder so. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, was ich machen möchte, weil ich diese Berufe beide interessant finde.
Aha. Katrin, als du noch in Syrien in der Schule warst, was war da deine Vorstellung von Beruf? Was hättest du gerne an Beruf gemacht später?
Ich wollte immer Biologie studieren, aber es war nicht sicher, dass ich das studieren konnte oder nicht. Deswegen hatte ich nicht so genaue Pläne, was ich von Beruf wollte, sondern nur, ich wollte Bio studieren, ich wollte zum Beispiel auch vielleicht Chemie oder sowas. Und ja, das ist jetzt ganz anders, weil jetzt habe ich mehrere Chancen. Jetzt weiß ich, dass ich irgendwas machen werde, was ich mag. Es gibt sehr viele Chancen hier. In Syrien mochte ich immer Musik. Ich liebe Musik, aber Musik in Syrien ist nicht so eine Chance für alle. Also ich wollte immer singen. Alle haben gesagt, dass ich das als Hobby machen sollte und nicht mehr. Aber ich wollte immer eine Sängerin werden. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich jetzt hier mehr Chance habe.
Ja, du hast ja auch mal als Special Guest beim Interkulturellen Stadtteilorchester in San Popular hier in Huchting einen Auftritt gehabt. Du spielst Geige. Mhm. Klar, wenn man eine Mutter hat, die Musiklehrerin ist, ja, dann ist das natürlich naheliegend, dass auch ein Instrument gelernt wird. Was sind so gemeinsame, geteilte Werte? Ich denke, ja, für jemanden, der wie du so eine Phase erlebt hat, als ganz junger Mensch in Syrien, wo Freiheit nun mal nicht so selbstverständlich war wie für uns hier, ist das nochmal was anderes. Was sind für dich deine drei wichtigsten Werte?
Ich finde persönliches Wachstum sehr wichtig, Fairness, weil in Syrien haben wir Fairness nicht so richtig erlebt, und Freiheit vor allem. Freiheit ist mir sehr, sehr wichtig, weil in Syrien hat Freiheit ihre Bedeutung verloren. Wir wissen, ja, es gibt Freiheit, aber wir wissen nicht, was das heißt. Wir haben das nie erlebt.
Was heißt Freiheit auf Arabisch?
Hurriya.
Hurriya. Okay. Sarah, was heißt auf Serbisch Freiheit?
Sloboda. Das heißt Freiheit.
Aha. Würdest du sagen, dass es so vom Lebensgefühl einer Schülerin, einer jungen Schülerin, einer Grundschülerin, die du warst in Serbien, irgendeinen Unterschied gibt vom Lebensgefühl her zu dem Lebensgefühl hier, was die Freiheit anbelangt?
Schon, also in der Grundschule gab es zum Beispiel strenge Regeln im Sportunterricht, da durfte ich nicht anziehen, was ich möchte. Da waren alle Schüler dazu verpflichtet, ein weißes T-Shirt zu tragen mit einer dunklen Hose. Das heißt, die Hose durfte nur dunkelblau oder schwarz sein und das durfte keine Jogginghose sein. Das heißt, die Jungs hatten meistens eine Shorts an und die Mädels entweder eine Shorts oder eine Leggings. Das heißt, man hatte nicht die Wahl, wie hier in Deutschland zum Beispiel, irgendetwas für den Sportunterricht, was man mag, anzuziehen.
Mhm. Gab es ansonsten Schuluniformen in Serbien?
Nein, aber die Mädels, die durften nicht Nagellack tragen. Das war auch damals was. Auch keine Schulter zeigen, obwohl wir in der Grundschule waren. Wirklich, das ist erstaunlich. Von der ersten bis achten Klasse ist man ein Kind eher. Und für alle war die Regel, dass man nicht mit Flipflops zur Schule kommen durfte. Das heißt, man musste immer entweder Sandalen anhaben oder auch Schuhe, einfach Trainingsschuhe oder auch Stiefel würde gehen. Und die Mädels, die durften keine Shorts anziehen oder etwas Kurzes allgemein.
Okay. Jetzt hatte ich Katrin schon nach ihren wichtigsten Werten gefragt. Was sind deine wichtigsten Werte?
Zu meinen wichtigsten Werten gehören Freiheit, Akzeptanz und Gleichberechtigung. Weil ich finde, wir sollten alle gleichberechtigt werden und gleich behandelt werden, egal welches Geschlecht, Alter, Aussehen, Herkunft oder was auch immer.
Wenn für dich Gleichberechtigung ein ganz entscheidender Wert ist, das kann ich total gut nachvollziehen, hast du selber die Erfahrung von Ungleichheit gemacht?
In Serbien früher zum Beispiel war das mit dem Sexismus auch ganz extrem zwischen Männer und Frauen, zum Beispiel Frau sein und Mann sein. Hier in Deutschland kann man das trotzdem erleben, aber nicht so extrem. Auch auf religiöse Ebene, es gab nicht viele Muslime in Serbien und deswegen zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, dass ich mit den Kindern auf dem Spielplatz gespielt habe. Da könnte man niemals merken, dass ich aus Syrien komme, weil ich akzentfrei spreche und auch fließend. Und sobald meine Mutter mich abholen würde, würden die Eltern deren Kinder zu ihnen rufen und denen verbieten, mit mir zu spielen. Und deswegen war es ein bisschen schwierig, auf dem Spielplatz Eltern und Kinder zu entdecken, die nichts gegen das Kopftuch meiner Mutter haben oder gegen meine Religion.
Oh ja.
Auch Auch auf der Straße zum Beispiel, wir sind eine sehr große Familie im Vergleich zu den Familien in Serbien. Zum Beispiel, wir sind 4 Kinder und meine beiden Eltern, das heißt, wir laufen auf der Straße dann zu 6. Und das Kopftuch meiner Mutter auch dazu, das zieht immer dann wieder Blicke an. Und es gibt immer wieder Menschen, die die Frage stellen, weswegen meine Mutter das Kopftuch trägt oder warum sie sich verdeckt und mein Papa nicht und warum sie 4 Kinder hat. Ist das nicht ihr zu viel? Das heißt, ja, sie wurde halt nicht wirklich respektiert oder ihre Meinung und ihr Verhalten wurde nicht respektiert.
Ja. Und Dein anderer Wert ist Akzeptanz gewesen. Ich denke, das hängt sehr dicht daran, ne, damit zusammen.
Ja, ich finde es wichtig, dass man einfach so akzeptiert wird, wie man ist. Und es kommt oft bei Bewerbungen für einen Job vor, zum Beispiel, dass man sagt, der bringt gute Leistungen oder sie bringt gute Leistungen, den nehmen wir mal, aber dafür muss er das und das an seinem Aussehen ändern oder sowas. Ich meine, wenn du schon findest, dass ich gute Leistungen rüberbringe und du mich so gesehen hast und dir gedacht hast, die nehme ich mal, dann muss man das auch akzeptieren, dass ich mich so ankleide und so verhalte und diese Religion habe, etc.
Katrin, du hattest als einen deiner drei wichtigsten Werte persönliches Wachstum genannt. Jetzt ist ja Schule eigentlich der Ort, wo persönliches Wachstum erstmal stattfinden sollte. Wie würdest du deine Schulsituation angucken in Bezug auf dein Wachstum? Was war da förderlich?
Also, als ich in Syrien war, war das ganz schwierig, weil ich musste immer nur auf Schule achten und nicht auf mein persönliches Wachstum oder welche Werte mir wichtig sind. Da hat mich niemand gefragt, was meine drei wichtigsten Werte sind. Und da finde ich schon, dass es sehr traurig ist. Als ich hier gekommen bin, haben sie mich gefragt, was willst du? Und das hilft natürlich, meine persönliche Wachstum zu verbessern und so weiter. Also als sie das mir gefragt haben, habe ich das Gefühl, okay, jetzt kann ich für mich selber entscheiden. Jetzt kann ich was für mich tun und nicht nur für den anderen und nicht nur für die Schule. Ich kann was für mich auch tun. Und das hat mir geholfen so. Und das finde ich super hier. Und hier habe ich meine Würde endlich erlebt. Ja.
Würdest du sagen, dass das wirklich zutreffend ist? Erlebst du das so, dass deine Würde nicht angetastet wird? Oder erlebst du manchmal Situationen, wo du das Gefühl hast, doch, da wird meine Würde schon angetastet?
Sachen sind nicht immer perfekt. Also manchmal erlebe ich meine Würde und ich habe das Gefühl, dass das unantastbar ist. Aber manchmal auch nicht. Ja, ich finde es nicht so gut, dass die Individualität der Person nicht beachtet worden, zum Beispiel in der Schule. Und das ist ja keine Würde, weil Würde ist auch Gerechtigkeit und ja.
Was verstehst du unter Würde? Was bedeutet Würde für dich?
Würde für mich heißt, dass ich gut leben kann, dass ich sicher fühle, dass ich alle meine Rechte bekomme, dass ich nicht anders behandelt wurde, weil ich zum Beispiel eine Frau bin oder weil ich eine andere Sexualität habe oder weil ich eine andere Hautfarbe habe. Das alles gehört zur Würde. Alles, was wir in unserem Alltag erleben, gehört zur Würde.
Mhm.
Ja.
Wie ist es bei dir, Sarah? Ja. Wie würdest du Würde für dich beschreiben?
Würde bedeutet für mich, dass meine Meinung und meine Entscheidungen ernst genommen werden und respektiert werden. Würde bedeutet auch, Grenzen ziehen zu können, ohne dass sie jemand ohne mein Einverständnis überschreitet.
Aha.
Ja.
Und hast du schon mal so Situationen erlebt, wo du sagen würdest, ja, da sind Grenzen überschritten worden?
Also ich hatte mal erlebt, dass mehrere Schüler meines Alters sozusagen sich über meinen Glauben lustig gemacht haben und auch mich damit verletzt haben und ich nicht wirklich in der Lage war, sozusagen die Grenze zu ziehen, weil die das schon überschritten haben. Und da hatte ich mich ein bisschen schwächer gefühlt und dachte mir nur so, warum eigentlich, warum müssen sich Menschen über verschiedene Glauben oder Hautfarbe oder Herkunft streiten? Das finde ich relativ dumm, sage ich jetzt mal.
Mhm. Wenn du über deine Würde nachdenkst, was würdest du sagen, ist für dich eine Möglichkeit, deine Würde zu bewahren? Also welche Form von Verhalten würdest du sagen, ist für junge Frauen in deinem Alter, aber eben auch für dich, eine besondere Hilfe, um die eigene Würde wahren zu können?
Ehrlichkeit ist sehr wichtig, dass man, wenn den einem etwas nicht gefällt, ganz klar Nein als Antwort gibt und auch der anderen Person klar macht, dass dieses Verhalten ihm nicht gefällt. Das heißt, man muss sehr ehrlich sein und auch die Situation dann sehr ernst nehmen und klar darstellen, dass man die Wörter oder seine Meinung auch ernst nimmt, dass man das selber ernst nimmt.
Aha. Sehr frühzeitig ein ganz klares Nein nach außen hin deutlich machen, scheint wirklich was absolut Hilfreiches zu sein.
Ja.
Mit ganz viel Klarheit und Wucht und Vehemenz ein Nein hinzustellen, scheint zu helfen, die eigene Würde wahren zu können. Das ist ein guter Hinweis.
Genau.
Ja, schön.
Ja.
Katrin, mich würde interessieren, wenn du Menschen, also sagen wir mal auch gleichaltrige junge Frauen aus Syrien, wenn du denen einen Hinweis geben könntest, damit sie ihre Würde leben können und ihre Würde bewahren können. Was würdest du denen sagen, wenn du dir vorstellst, eine gleichaltrige Freundin kommt auch aus Syrien oder auch, völlig egal, ist eine Klassenkameradin oder so, und du würdest so einen Hinweis geben wollen. Was könntest du ihr sagen?
Erstmal nie leise sein, nie einfach zu ignorieren, was mit dir passiert. Es ist nicht okay, wenn deine Würde verletzt wurde. Und ich will das auf Arabisch sagen, ftahu ayunkum, das heißt, öffne deine Augen. Öffne eure Augen, weil manchmal sieht man nicht, wenn ein Fehler da ist, weil man nicht weiß, dass das überhaupt ein Fehler ist. Und das ist schlimm. Das ist nicht gut. Man muss mehr lernen, was gut für mich ist und was schlimm für mich ist. Ich will das auf Arabisch sagen. Öffne deine Augen. Ftahi ayunek. Ftahi ayunkum. Weil man kann vielleicht nicht wissen, ob das ein Fehler ist. Man muss lernen. Lerne, was für dich gut ist und was nicht für dich gut ist. Auch wenn Menschen sagen, dass du egoistisch bist, man muss auch selbstbewusst sein, man muss auch Selbstliebe haben und ja.
Gut, das ist, denke ich, der Punkt, wo man eigentlich nichts mehr hinzufügen kann.
Eine Podcast-Reihe der Medienwerkstatt Huchting. Aufnahmeleitung Norbert Ellrich. Interviews Claudius Jöcke.
Allen Kolleginnen und Kollegen vom Kulturladen und von der Medienwerkstatt vielen, vielen Dank für die Mitarbeit und Unterstützung.
Reinhören!